Moin Moin, herzlich willkommen zu einem neuen OHN-Podcast. Bei uns soll es heute um KI gehen. Und bevor ich da näher drauf eingehe, möchte ich erstmal meine Gäste begrüßen. Das sind Christopher Mohr und Martin Horvath von TechEdge. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Hallo.
Heutzutage ist es ja immer noch oft so, dass wenn Leute KI oder künstliche Intelligenz hören, relativ schnell Bilder von Filmen im Kopf haben, wie die Maschinen Menschen als Batterien benutzen und wie irgendwelche wild gewordenen Intelligenzen auf Raumschiffen die Raumschiffe zu Todesfallen machen und so weiter. Keine Ahnung, dass das nicht so ist. Das ist, glaube ich, den meisten mittlerweile bewusst. Aber wofür man künstliche Intelligenz mittlerweile so einsetzt, ist, glaube ich, vielen gar nicht so richtig bewusst. Und darum wollen wir da heute mal ein bisschen drüber sprechen und zum Start wirklich mal KI für Dummies quasi klären. Wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen, Martin und Christopher, vor allem in unserer täglichen Internetnutzung, worüber sprechen wir da eigentlich genau?
Also ganz grundlegend mal nicht von schwarzer Magie. Und was wir in den Filmen so sehen, macht alles Lust auf mehr, manchmal auch nicht. Natürlich wissen wir auch so im Detail jetzt nicht, was die Großen in ihren Garagen machen, sprich was Meta und Google so baut, übersteigt sicher einige Vorstellungskraft. Aber womit wir uns beschäftigen im Alltag und was wir auch mitbekommen, sind im Grunde nichts anderes als mathematische Modelle, Algorithmen. Man kann sich das vorstellen, so wie in der Schule, diese Extremwetteraufgaben, die wir alle gelernt haben, aber niemand so wirklich wusste, wofür braucht man die eigentlich. Jetzt, Jahre später, finden wir raus, wofür wir sie brauchen, nämlich genau, um diese Fragen zu beantworten, was ja auch der Kern von KI ist, also Fragen beantworten, auf die wir aufgrund der Vielzahl von Informationen keine Ad-hoc-Antwort liefern können. Ja, und das heißt, wenn wir jetzt uns zum Thema KI mal überlegen, was es macht oder was es tut, so das Klassische, was jeder kennt, ist die Werbung im Internet. Also wenn Google und Co. immer die gleiche Werbung bringen, vom gleichen Kaufhaus, die gleiche Produktgruppe, dann ist das keine schwarze Magie, sondern im Grunde nur eine Aggregation von Daten, die wir im täglichen Leben preisgeben, die dann ausgewertet werden und ein Algorithmus aus unseren tausenden Datenpunkten dann die beste Werbung für uns findet.
Okay, und was würdet ihr sagen, welchen Stellenwert da KI mittlerweile hat? Also es ist ja offenbar keine Science-Fiction mehr. Wir kommen da mittlerweile eigentlich überall, wenn auch unbewusst, sehr sicher ganz oft in Berührung.
Also Science-Fiction, ja, teilweise. Du hast natürlich, es ist immer schwierig zu beantworten, ob es eine Science-Fiction ist oder keine mehr. Du hast natürlich einfache Anwendungsbeispiele. Und zwar ist es so, dass du immer die Paradelösung ist es nicht für alle Geschäftsprobleme. Das heißt, wenn du wirklich Probleme oder Herausforderungen im Business hast, dann ist KI oftmals jetzt nicht die richtige Antwort drauf. Ja, oftmals hast du einzelne oder einfache Statistiken oder Ausführungen oder Methoden von Statistiken, die auch wirklich genaue Vorhersagen treffen können. Da braucht man jetzt auch immer keine KI dahinter, die das abhändeln kann. Und klein beginnen und dann immer weiter wachsen. Das ist, glaube ich, so die Voraussetzung oder das sollte auch das Ziel sein. Ja, mit KI kommst du natürlich oftmals auch in Berührung und auch nicht täglich, aber teilweise täglich. Ja, dadurch, dass viele Unternehmen oder einige Unternehmen das schon umgesetzt haben oder beziehungsweise nutzen, zum Beispiel eben von, sagen wir, Digitalisierung von Dokumenten, ja, oder auch Objekterkennung. Das kann natürlich alles dazu beitragen, auch diese KI zu fördern oder auch die Nutzung und diese Awareness von KI im, sag mal, aktuellen oder im direkten Leben zu fördern. Ja. Und das können auch zum Beispiel Chatbots sein. Ja, das können Chatbots auf diversen Webseiten sein, bei Service-Hotlines, alles sowas. Also da sind wirklich keine Grenzen gesetzt, auch vom Anwendungsgebiet.
Also wir kommen sehr viel damit in Berührung. Die andere Frage ist ja, wo macht es denn auch Sinn? Gerade wenn wir jetzt mal als Beispiel zum Beispiel in den E-Commerce-Bereich gehen. Also ich glaube, wenn wir bei Amazon oder eBay oder so unterwegs sind, da kommen wir garantiert mit KI in Verbindung, auch wenn wir es als Nutzer wahrscheinlich nicht merken. Aber wo ist dann das tatsächlich sinnvoll, wo es auch eingesetzt wird?
Ganz platt gesprochen macht KI überall dort Sinn, wo ich wirklich eine große Menge an Daten verfügbar habe. Das heißt, eine KI ohne Daten ist eine machtlose KI. Und im E-Commerce-Bereich haben wir natürlich sehr viele Daten verfügbar. Das heißt, was ein Produkt kostet, wie oft es verkauft worden ist, wer das Produkt produziert, wie groß die Nachfrage ist. Man kann sie natürlich auch den Datenpool vergrößern, indem man Daten zukauft. Das klassische Cross-Site-Tracking ist ja immer in aller Munde. Das heißt, Informationen, wo die Benutzer sich im Internet aufhalten, ist natürlich extremst spannend für Online-Shops. Und da macht sie konkret Sinn. Und um auf die Anwendung abzuzielen, KIs beantworten, wie gesagt, in den meisten Fällen einfach Fragen. Fragen, die der Mensch, das Business hat. Was muss das Produkt morgen kosten, damit es bestmöglich verkauft wird? Welche Produkte müssen im Angebot stehen? Welche Produkte soll der Kunde auf der Startseite sehen? Das heißt, diese Fragen, die man beantwortet haben möchte, die auf der Basis von sehr vielen Daten gut beantwortet werden können, da macht KI Sinn und da haben wir auch dann täglich den Berührungspunkt mit.
Ich habe da auch, also wenn ich an KI denke, dann denke ich zum Beispiel an eine smarte Suchfunktion. Was sind dann darüber hinaus vielleicht auch klassische Anwendungsfälle?
Eine smarte Suchfunktion ist eine gute Sache. Da bin ich auch dafür, würde ich sagen. Da ist natürlich die Frage, inwiefern die smart ist. Kunden von uns oder von mir damals haben zum Beispiel gesagt, Herr Mohr, ich möchte keine Suche haben, sondern eine Finde. Und das ist halt der Grund oder das Grundprinzip, sage ich mal. Ne? Also wenn natürlich ein Kunde was im Online-Shop sucht, dann sollte er auch die Produkte angezeigt bekommen zu den Suchergebnissen, die er auch gestellt hat, sage ich mal. Oder darüber hinaus auch zu sagen, was könnte den Kunden noch zu interessieren. Und so wie es Martin gesagt hat, braucht man da natürlich eine gewisse Datengrundlage, aber auch mal das Wissen und die Methodik, sag mal, diese Daten zu analysieren. Ja, im Prinzip auf diese Suche ausgerichtet, ist es natürlich dann, können es natürlich auch komplex werden. Ja, und weitere Anwendungsfälle, wenn man darüber spricht, man könnte sagen, man macht eine Fraud Detection draus, also sprich, man analysiert Bestellungen, inwiefern diese Bestellungen valide sind und weist diese Bestellungen auch zurück. Ganz klassisch Kaufassistenten, auch ein aktuelles Beispiel von mir, wenn man Wohnungseinrichtungen sucht. Ja, warum bietet man nicht Suchen an, die wirklich auch mit Bildern arbeiten? Ja, zum Beispiel, ich lade ein Bild von einer Wohnung hoch, es werden Objekte erkannt. Natürlich muss man da auch eben zustimmen, dass Daten verarbeitet werden und so weiter. Ne? Wenn das gegeben ist, dann will ich, oder dann wäre es schön, wenn unterm Strich dann eben sowas rauskommt wie, zu dir passt dieses Sofa, ja, oder dieses Bild oder diese Lampe. Ja? Und das sind halt alles Zeitaufwände, die ich mir als Kunde sparen kann. Wenn dann eben auch die Suche so in Anführungsstrichen intelligent ist und mir dann eben auch gleich die passenden Sachen zurückgibt. Ja. Weiterhin kann man auch sagen, man kann Suchen anreichern, indem man Produktdaten extrahiert. Da gibt es einige Methoden, einige Tools, die das können, dass man eben von Produktbildern Daten extrahiert, Farben extrahiert, also eben Merkmale, Produktmerkmale, die man dann auch eben in der Suche wieder anreichern kann, die das Suchergebnis letztendlich auch wieder spezifischer gestalten, ja, und noch bessere Suchergebnisse zurückliefern. An sowas kann man denken.
Auf das Thema Daten will ich gleich nochmal kommen. Wenn wir aber über KI reden, dann, also zumindest wenn man jetzt die großen, wenn Google, Amazon, Facebook etc. über KI reden, dann kann das immer alles und macht alles immer besser. Aber es gibt ja sicher auch Limitierungen von KI. Sind das aber nicht letztlich Limitierungen des Menschen quasi, also der vorherigen Programmierung, aber auch auf der anderen Seite Limitierungen der Nutzer, die vielleicht eine Suche nicht so verwenden, wie sie gedacht ist. Weil du hast gerade das, ich fand das Beispiel ganz schön mit der personalisierten Suche, wenn ich jetzt nach Einrichtungen für die neue Wohnung zum Beispiel suche. Was ich grundsätzlich cool finde, ich bin aber tatsächlich persönlich auch eher so ein Sucher, der es im Zweifel lieber ein bisschen allgemein haben will. Also der jetzt erstmal klassisch Schlagwort und dann wirklich erstmal ein bisschen wühlen. Das dauert zwar alles immer ein bisschen länger und ich habe auch gar nicht so richtig Bock drauf, aber ich will da nicht so geführt werden quasi. Wisst ihr, was ich meine? Und ist das nicht letztlich dann aber auch eine Limitierung von der KI, für die KI selber gar nichts kann eigentlich, oder?
Die würde es mir so ausdrücken, die Programmierung ist das eine und die KI ist das andere. KI ist ja kein Programm und kein großes Gewerk, sondern im Grunde ein Modell, eine algorithmische Gleichung, die aufgelöst wird. Das heißt, die KI bekommt ja nur Daten und aufgrund dieser Daten kann sie dann Aussagen treffen. Und das Thema Limitierung ist einfach wichtig zu verstehen. So eine KI bildet alles, was sie bekommt, Bilder, Töne, Texte, alles, was reinkommt, in einem Zahlenraum ab. Das heißt, dieses Bild, die Farbe, wird im Endeffekt als Zahl repräsentiert. Und aus diesen Datenwolken werden dann, das kann man sich vorstellen, wie jedes Dokument, jedes Bild, jedes Druck, ist ein Punkt im Datenraum und hat verschiedene Dimensionen. Nicht nur 1, 2 und 3, sondern eine Dimension kann Preis sein, eine Dimension kann Farbe sein, eine Dimension kann Produkttyp sein. So, und wenn man sich dann alle Daten, die man hat, in diesen Raum vorstellt, der n-dimensional ist, riesig groß, dann wird dadurch eine Gleichung gelegt, die bestmöglich alle Kriterien erfüllt. Das ist im Grunde die KI. Und die Programmierung macht sich dieser Algorithmen zunutze, führt dann einen neuen Datenpunkt in dieses Modell und aufgrund der vorherigen Gleichung, die festgelegt wurde, die errechnet wurde, also die gelernt wurde, wird dann eben die Frage beantwortet. Daraus schließt man natürlich, die Programmierung ist das eine. Im KI-Bereich ist es deutlich mehr Data Science und Data Engineering und weniger Programmierung. Obwohl natürlich sehr viele Möglichkeiten im Tuning da sind, aber das wäre jetzt für diesen Podcast zu viel. Grundlegend, Programmierung nutzt einfach die Modelle. Die Limitierung ist wirklich in dem Sinne, dass KIs ganz, ganz schlecht sind mit Daten, die sie nie gesehen haben. Das heißt, wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir einen Online-Shop haben, der auf Deutschland ausgerichtet ist, deutsche Produkte, deutsche Sprache, die deutschen Gewohnheiten, 8 bis 17 Uhr zum Beispiel, dann kann man nicht dieses Modell einfach mal packen und sagen, wir machen jetzt einen Online-Shop in Südfrankreich, wo die Menschen anders arbeiten, wo andere Zeiten erfasst werden, wo das Wetter anders ist, wo die Interessen anders sind. Also so ein Modell wird in den meisten Fällen kläglich versagen, Antworten zu liefern für den nicht repräsentierten Datenraum. Und deswegen ist die Limitierung ganz klar, und das ist wirklich wichtig für alle, die vorhaben, da was zu machen, Daten, Daten, Daten.
Genau, dann bleiben wir doch mal bei den Daten, weil das ist ja dann letztlich die andere oder größere Art der Limitierung eigentlich. Also eine KI wird ja, also mal grob gesagt, je mehr Daten man der KI füttert, desto besser wird sie. Ein Algorithmus kann besser personalisieren, wenn er mehr Daten über die Nutzer hat. Wenn jetzt aber ich als Nutzer, also ich versuche immer noch mal dahin zu kommen, dass quasi der Nutzer das limitierende Element ist quasi. Wenn ich jetzt als Nutzer versuche, meinen digitalen Fußabdruck möglichst klein zu halten, dann hindere ich doch am Ende die KI daran, vernünftig zu arbeiten oder zumindest so zu arbeiten, dass sie für mich einen Mehrwert bietet. Oder ist das totaler Quatsch?
Die grundlegende Idee, die ist richtig. Also je weniger Daten und Fußdrücke man hinterlässt, desto weniger aussagekräftige Informationen werden natürlich daraus gewonnen. Aber man muss auch verstehen, dass es in der heutigen Zeit sehr, sehr schwierig ist, den Footprint zu minimieren, weil es hilft nicht zu sagen, ich benenne mich im Facebook jetzt um und heiße nicht mehr Martin, sondern ich heiße Mar. Dazu habe ich ja bis zu dieser Änderung schon Infos hinterlassen und einen Footprint in dem System erzeugt. Das heißt, es wird einfach immer schwieriger, sich zu verstecken. Klar, man kann das versuchen, man kann es auch tun, es macht auch in vielen Bereichen Sinn. Die Diskussion möchte ich gerne nicht lostreten jetzt. Aber ja, Limitierung von Daten hindert die KI daran, die richtigen Ergebnisse zu ermitteln. Das heißt, je weniger Informationen über mich, sprich je weniger Datenpunkte ich hinterlasse, desto schwieriger wird es natürlich, mich abzubilden.
Ja, ein anderes Beispiel, sagen wir, ist auch, wenn man da von Facebook redet, auch Freunde, Bekannte, man nennt sich immer, wenn man Martin jetzt nennt, Martin als Vor- und Nachname getrennt, ja. Oder selbst bei WhatsApp, wenn du bei WhatsApp deine Nummer änderst, du bekommst automatisch oder deine Kollegen bekommen automatisch eine Information, dass du eine neue Nummer hast. Ja. Also der Footprint ist auf jeden Fall da. Es ist schwer, den wieder wegzubekommen. Natürlich gibt es da Möglichkeiten, ja, auch auf Basis der Gesetze, sage ich mal. Aber wirklich 100% den Footprint klein zu halten, ist natürlich schwierig.
Mhm. Bleiben wir nochmal beim Thema Daten. Also KI wird immer mehr eingesetzt. Das befördert natürlich auch den Trend, sagen wir mal, immer mehr Nutzerdaten auch zu sammeln. Sorgt das nicht am Ende wiederum für Misstrauen beim Endkunden? Ich meine, so die Themen, wir haben jetzt gerade Datenkrake Amazon wieder als Headline gehabt und dass Facebook als Datenkrake bezeichnet wird, das ist sowieso klar. Und wenn jetzt immer mehr auf solche Technologien gesetzt wird und immer mehr Nutzerdaten gesammelt werden, ist das nicht, kann das nicht auch kontraproduktiv sein?
Das ist immer eine Frage der Ausprägung. Natürlich ist es so, dass Unternehmen Daten sammeln, auch einige Unternehmen aktiv Daten sammeln, um diese zu verwenden. Natürlich, wenn man mal in dem ganzen legalen Bereich bleibt, Online-Shops und Unternehmen, die wirklich Produkte anbieten für den Kunden und die auch wirklich ein gutes Kundenerlebnis bringen wollen, dann braucht man prinzipiell Daten. Dann kann man aber auch dem Unternehmen vertrauen. Ja, und es ist immer so eine Gratwanderung. Und wie wir schon in den Beispielen gebracht haben, wenn jetzt wirklich ein Unternehmen anbietet, dass man Fotos machen kann von einem Produkt A und man bekommt Produkt B in der Suche, und ich das nutzen will als Endkunde, sage ich mal, dann stimme ich dann natürlich zu, dann muss ich zustimmen, dass eben diese Daten und vielleicht auch andere Daten auf diesem Bild auch verwendet werden. Wenn das Unternehmen eine gute Absicht hat, was man voraussetzt, wenn man sowas verwendet, dann ist das alles okay. Ne? Das ist natürlich dann, wie gesagt, diese Gratwanderung der Kunde oder der Nutzer, dem muss klar sein, dass auch Unternehmen andere Aspekte da bedienen wollen, dass man vielleicht Daten verkauft und so weiter. Da muss der Kunde mit rechnen und auch eine gewisse Vorsicht walten lassen, Seiten vielleicht prüfen, Unternehmen nicht prüfen, aber zumindest schauen, ob diese Unternehmen seriös sind oder nicht. Ja. Und deswegen würde ich sagen, ein gewisses Misstrauen ist vielleicht auch fördernd, ja, auch dahingehend, um kritisch zu prüfen, ob jetzt wirklich meine Daten in den richtigen Händen sind oder vielleicht mit den Daten dann auch in Anführungsstrichen schlimme Dinge gemacht werden. Also es ist immer eine Gratwanderung und der Kunde muss das tun, der muss prüfen, aber auch die Unternehmen müssen dann diese Transparenz auch vielleicht nach außen tragen, sichtbar machen, dass eben auch diese Daten in sicheren Händen sind. Also die Aufgabe liegt bei beiden, würde ich hier sagen, dem Kunden und dem Unternehmen.
Ja, ich glaube, da wird bestimmt noch mal ein Podcast über Datenkraken und Datennutzung in Zukunft kommen. Das Thema ist aber zu groß, um das jetzt hier auch noch reinzubauen. Ja. Machen wir mal so ein Hands-on, sagen wir mal. Ich bin jetzt Webseitenbetreiber oder ich bin Online-Händler und ich will jetzt auch mit KI arbeiten. Einfach so. Was muss ich tun? Das ist natürlich, ich weiß, das ist eine ganz schön blöde Frage, aber sind nicht letztlich eigentlich Shopsysteme oder Marktplätze da sowieso viel weiter als ich? Und ich biete das letztlich über die an. Also wenn ich bei Amazon Händler bin, dann nutze ich ja im Prinzip das, was Amazon an KI für seinen Marktplatz nutzt, ja mehr oder weniger mit. Und das ist ja bei Shopsystem quasi ähnlich. Also vielleicht anders gefragt, ich als einfacher Online-Händler, der jetzt einen Online-Shop aufsetzt, ist es für mich überhaupt so einfach, ohne das technische Wissen mit KI zu arbeiten?
Ja. Grund, ja. Es ist natürlich schwierig zu sagen, was muss man Step by Step tun. Wie Martin gesagt hat oder wie schon oftmals angesprochen wurde, du hast natürlich dann Grundlagen sind die Daten. Daten müssen gesammelt werden, Daten müssen gespeichert werden und analysiert werden. Wenn man jetzt auf die Shop-Systeme abzielt, natürlich kann man da auch Daten speichern, man kann die Daten abrufen, aber letztendlich bleibt sage ich mal, auch so ein gewisser Prozentsatz an Technik übrig, diese Daten auch, sage ich mal, zu analysieren. Grundlage Daten 80%, Technik 20%, das wäre so eine kurze Einschätzung. Anwendungsfälle, die man schon verwenden kann, also man muss das Rad nicht neu erfinden. Man sollte die Sachen nutzen, die schon da sind, die Services oder die Applikationen benutzen, die schon verfügbar sind. Einfaches Beispiel, Google Vision AI zur Produktdatenerkennung, wo man auch wirklich dann die grundlegenden Daten von Produkten herausziehen kann, die man sich aufbereiten lassen kann, sei es, wenn man ein Bild von einem Apfel hat oder von einem anderen Gegenstand, dass man eben diese sogenannten klassifizierenden Attribute, also sprich Farben, Größen herauslesen lassen kann, die man dann auch eben nutzen kann, um auch die eigenen Produktdaten im Shop anzureichern. Ja? Das heißt, es muss nicht immer vom Shop-System selber ausgehen. Ein Shop-System oftmals dafür da, um ganz simpel gesagt Produkte zu bestellen. Warum dann jetzt das Shop-System so umbauen, damit dort AI mit Methoden oder Methoden abgebildet werden oder Datenanalysen gefahren werden. Da gibt es andere Tools, sage ich mal, die das besser können und die es auch schon gibt. Ja, so ganz kurz gesagt.
Okay, dann gucken wir doch mal zum Schluss jetzt nochmal in die Zukunft. Also vielleicht nicht so weit, dass dann KIs Raumschiffe steuern, aber mal 5 Jahre in die Zukunft. Was glaubt ihr, wo stehen wir da, wenn es um künstliche Intelligenz geht? Was kommt hier auf Nutzer und auf Anbieter zu?
Sehr, sehr schwierige Frage. Die große Glaskugel habe ich auch nicht. Wenn wir einfach mal heranziehen, was die letzten Jahre passiert ist, kann man ja ganz gut sich ein Bild machen, was die nächsten Jahre passieren wird. Das heißt, die grundlegenden Ideen, die mathematischen Gleichungen werden sich nicht verändern. Die gibt es seit vielen, vielen Jahren und die wurden nur einfach zugänglich gemacht. Das heißt, man hat den Entwicklern, den Programmierern die Last genommen, diese Mathematik zu verstehen und gibt ihnen Werkzeugkisten in die Hand namens TensorFlow, Keras und Co., die diese mathematischen Grundlagen in Programme packen. Da wird es natürlich weitergehen. Es werden Dinge weiter vereinfacht werden und ein populäres Beispiel ist zum Beispiel auch das in den letzten Jahren entwickelte AutoML-Tables von Google, wo man eine Tabelle füllt und sagt, ich hätte gerne für die Spalte Z jetzt die Vorhersage der Werte. Das heißt, es wird einfach anwenderfreundlicher werden und die Einstiegshürde wird sinken. Was aber bleiben wird, ist nach wie vor das Problem, dass ganz viele Unternehmen noch nicht auf der Höhe sind, was ihre Datengrundlage betrifft. Und ich meine damit nicht Daten sammeln, was die Benutzer machen, sondern diese klassischen Masterdaten. Das heißt, wie heißt das Produkt? Wann wurde das Produkt zum ersten Mal gelauncht? Wie alt ist das Produkt? Wie lange wird das Produkt halten? Welche Zertifikate hat das Produkt? Welche Features sind mit drin? Das ist wirklich diese große Hausaufgabe, die wir im täglichen Betrieb sehen, die einfach fehlt. Das heißt, jemand, der sagt, ich möchte KI machen, denkt, da purzeln Emotionen gratis einfach raus und die KI macht es. Aber wie gesagt, die Grundlage ist ein sehr großer Pool an Daten. Und das wird die Limitierung der nächsten Jahre sein, wo wir aber auf jeden Fall auch Verbesserungen sehen werden, wenngleich nicht wirklich jetzt der Bezug zum Online-Markt da ist oder zum Online-Shopping, ist natürlich, wie diese Modelle gerechnet werden können und wie viel Aufwand das bedeutet. In der heutigen Zeit verwenden wir zum Beispiel sehr, sehr teure und große Cloud-Ressourcen, um die Modelle auf diesen riesengroßen Datenpools zu trainieren. Weil das wirklich der Aufwand ist. Das Modell selbst dann einmal zu nutzen und einen Wert vorherzusagen, ist der kleinere Aufwand. Und wir sehen einfach, dass mehr und mehr die Architektur und die Technik dahinter, die Chips werden schneller, dass diese Modellrechnungen schneller gehen, nicht so lange dauern. Und das wiederum natürlich deutlich verkürzt, wie lange es dauert, bis man ein neues Modell auf dem Markt hat. Das heißt, die Innovationszyklen, die werden sich tendenziell deutlich verringern und auch die Hürden im Sinne von, was muss ich an Geld investieren, um meine Daten jetzt in ein Modell einzuspeisen, das wird zurückgehen.
Also die Wirtschaft ist auf dem Weg. Ich denke mal, die Politik in Deutschland, die wird dann so 5 bis 10 Jahre später auch auf den Trichter kommen, dass das vielleicht ein relativ großes Thema ist. Martin und Christopher, ich danke euch sehr für das interessante Gespräch. Ich glaube, was auf jeden Fall klar geworden ist, ist, dass KI uns zumindest mittelfristig nicht in Batterien verwandelt wird. Martin, Christopher, danke euch.
Danke dir auch.
Das war der OAN-Podcast für diese Woche und wir hören uns oder ihr und Markus oder ihr und Ricarda in 2 Wochen wieder. Bis dahin, ciao, ciao.
Dieser Podcast wird präsentiert vom Händlerbund. Der Händlerbund bietet rechtssichere Lösungen für Online-Händler und unterstützt als 360-Grad-Netzwerk überall, wo es notwendig ist. Weitere Infos gibt's auf händlerbund.de.